Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 319, 2. Korinther 11, 11 bis 15.
Betrügerische Prediger, wie können sie erkannt werden?
Kennen Sie wirklich gute Redner oder Rednerinnen? Also solche, von denen man sagt, sie haben Charisma. Und was beeindruckt Sie dann? Ihre Redekunst? Oder eher das, was Sie sagen? Lassen Sie sich davon irgendwie beeinflussen? Ja, Paulus war, so schreibt er es jedenfalls in seinen Briefen, kein besonders brillanter Redner. Da gab es andere, die deswegen über ihn hergezogen sind und sich natürlich selbst als die wahren, die besseren Apostel ausgegeben haben. Ja, und wie Paulus jetzt überdeutlich in einem seiner Briefe darauf reagiert, das können wir jetzt nachlesen. In seinem zweiten Brief an die Korinther ab Kapitel 11, von Vers 11 bis 15, jetzt hier in der Neuen Genfer Übersetzung, schreibt er Folgendes. Warum nehme ich kein Geld von euch an? Weil ich euch nicht liebe? Gott weiß, wie es mit meiner Liebe zu euch steht. Der Grund, warum ich so handle und auch in Zukunft so handeln werde, ist der, es gibt Leute, die nur auf eine Gelegenheit warten, beweisen zu können, dass in Sachen Unterstützung zwischen ihrem Vorgehen, auf das sie so stolz sind, und unserem Vorgehen kein Unterschied besteht. Und eine solche Gelegenheit möchte ich ihnen nicht geben. In Wirklichkeit sind diese Leute nämlich falsche Apostel, Betrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus. Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Warum sollte es dann etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie im Dienst der Gerechtigkeit stehen? Doch am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Der Kampf des Paulus gegen diese Betrüger, wie er sie nennt, das ist schon sehr interessant. Das sind deutliche Worte, die er gesprochen hat, überdeutliche Worte. Eigentlich krasser kann man es fast gar nicht mehr sagen. Also, woran liegt's? Ist er vielleicht eifersüchtig, weil die erfolgreich sind und er nicht? Ist es vielleicht seine Eitelkeit, die jetzt gekränkt ist, dass die jetzt da die Gemeinde von ihm weniger hält als von denen und das kränkt ihn sehr? Oder will er niemanden neben sich gelten lassen? Ist er eigentlich das, was man so schön intolerant nennt? Keine andere Meinung als die Meinung von mir und von den anderen darf hier zugelassen werden. Naja, das gibt ein typisches Urteil, das wir heute treffen würden. Das besteht darin, zu sagen, ja, alle Ansichten, die wir so für möglich halten, die müssen doch tolerant akzeptiert werden. Jeder muss doch zu seiner Wahrheit kommen. Es gibt so viele Wege zu Gott. Das ist doch, da kann man doch nicht sagen, das ist wahr und das ist unwahr. Jeder findet seinen eigenen Weg. Paulus ist offensichtlich nicht so. Da stellt sich schon die Frage, woher kommt sein Anspruch auf eine alleinige Wahrheit? Es ist ja nicht So, dass er sagt, es kommt doch nicht drauf an, Freiheit gibt es für alternative Wahrheiten, das kennen wir ja auch, da gibt es ja sehr viele Formen von Wahrheiten und die einen glauben das und die anderen glauben das andere. Das treibt Paulus fast zur Verzweiflung. Warum denn? Man kann sagen, ja, vielleicht wegen den abwertenden Urteilen über ihn. Nö. Nö, die sind ihm ziemlich egal, ob sie ihn abwerten oder nicht, das ist ihm wirklich egal. Aber was ihm nicht egal sind, die Korinther selbst. Er hat sie nämlich lieb gewonnen, richtig lieb gewonnen. Und das ist dasjenige, was ihn umtreibt. Korinth war damals eine Stadt, die war so richtig multikulturell und multireligiös. Dort war die Schnittstelle von allen möglichen, auch Handelswegen über Wasser, über Land. Und insofern war das eine sehr pulsierende, man würde heute sagen, Großstadt. Ja, und was ist dort in Großstädten so, wenn alles so richtig brodelt? Ja, es gab orgiastische Feste, es gab die verschiedensten Tempel und es gab auch die Tempelhuren und da gehörte es dann zur Religion dazu, richtig orgiastische Feste zu feiern. Das ging so weit, dass Korinth sogar sprichwörtlich als Synonym für Sittenlosigkeit im ganzen griechischen Sprachraum verwendet wurde. Als er jetzt dort nach Korinth kam von Philippi, hat er seine erste Unterkunft bei Aquila und Priscilla gefunden. Waren auch Zeltmacher oder ein Ehepaar, das auch Zelt machte, wie er auch. Und die waren kurzfristig vorher aus Rom vertrieben worden. Und er hat sich dann dort 18 Monate, anderthalb Jahre in Korinth aufgehalten und hat die Gemeinde aufgebaut mit vielen, vielen Widerständen. Und insbesondere jetzt gerade aus der jüdischen Gemeinde. Der Gemeindevorsteher beispielsweise der jüdischen Gemeinde, der hatte sein Haus neben der Gemeinde und dort hat er dann auch Versammlungen abgehalten. Und sein Thema war immer Freiheit. Aber nicht Freiheit als solche, sondern Freiheit durch die Bindung an Christus. Und diese Freiheit hat ganz bestimmte Dimensionen, nämlich zum einen, dass diese ganzen religiösen und zeremoniellen Ängstlichkeiten und Engstirnigkeiten, dass die wegfallen. Die innere Freiheit dem Opferfleisch oder bestimmten Kulten gegenüber, das spielt eigentlich alles keine Rolle mehr, denn aus Christus frei zu sein, das ist etwas ganz Wunderbares. Aber es gab natürlich auch das Gegenteil, gerade in Korinth. Ja, da ging es dann um die Freizügigkeit. Wir sind so frei, dass alles erlaubt ist und wir können alles machen und wir können das, was man Sündigen nennt, machen, aber das spielt gar keine Rolle, denn wir sind frei. Auch da hat er ganz deutliche Worte für gefunden. Aber entscheidend war für ihn auch, dass er bei dieser Gemeinde ganz bewusst auf Unterstützung verzichtet hat. Obwohl grundsätzlich Prediger, die also dorthin kamen, auch eigentlich ein Recht hatten, dann von den Gemeinden unterstützt zu werden, denn sie hatten ja sonst keine Möglichkeit, ihre Finanzen in irgendeiner Weise, also sich zu finanzieren, außer sie waren aus anderen Gründen schon von vornherein reich. Und das ist ein ziemlicher Unterschied zum Beispiel zur Gemeinde Philippi, also in Mazedonien, da wo auch da die Händlerin dort war und diese Händlerin, die dann sie eingeladen hat, als er dorthin kam. Und die haben ihn wirklich unterstützt. Sie sind ja mit ihm dann nach Korinth gekommen und haben dann auch ihn erst einmal materiell unterstützt, damit er dort überhaupt Fuß fassen kann. Ja, und ihm ging es darum, dass diese Überapostel, die sich da so breit gemacht haben im Sinne von wir wissen es eigentlich besser, um ihnen eben nicht die Gelegenheit zu geben, ihn jetzt irgendwie zu diffamieren. Er wollte sich von ihnen unterscheiden. Er wollte keine Angriffsfläche bieten. Hat nicht so wahnsinnig viel genutzt, denn die konnten offensichtlich das Ganze sogar rumdrehen. Indem sie dann sagten, ja, schaut mal, der nimmt ja überhaupt keine Unterstützung von euch an. Hat er euch wahrscheinlich gar nicht lieb. Ziemlich absurd. Aber was sie eben nicht machen konnten, ist, ihn auch in diesem Bereich nachzuäffen. Das wollten sie natürlich nicht, denn sie hatten ja ihr eigenes Interesse im Auge. Also haben sie ihm da nicht, genauso wie er, darauf verzichtet. Ja, und er sagt dann ganz deutlich, was er von ihnen hält. Das sind Betrüger. Betrüger, die ihn versuchen nachzuahmen, aber sie sind keine Apostel. Diese Nachahmung klappt bei selbstlosem Verhalten tatsächlich nicht. Die Frage bleibt aber trotzdem, warum Paulus da nicht einfach loslässt. Warum lässt er sie nicht, wenn sie sich schon da denen an den Hals werfen? Okay. Naja, er kennt die Konsequenzen. Nicht für sich. Er kennt aber die Konsequenzen dessen, was Wahrheit oder Lüge eigentlich für einen Menschen bedeutet. Denn ob wir der Wahrheit glauben oder einer Lüge glauben, das ist für uns existenziell, außerordentlich existenziell. Es verändert nämlich unsere Seele in ihrem Zentrum. Die Wahrheit belebt den Geist oder sie tötet ihn zunehmend ab. Die Lüge nämlich. Es ist nichts, was uns irgendwie wirklich kalt lässt. Das ist auch heute so und es ist heute nach all dem, was wir erlebt haben in der letzten Zeit, eigentlich noch viel krasser. Das ist jederzeit erfahrbar. Eine Lüge, die wir annehmen und die wir glauben wollen, die verhärtet unsere Herzen. Sie verdummt sogar die Gehirne, auch von hochintelligenten Menschen. Sie zerstört Beziehungen. Sie nimmt unser Denken und unser ganzes Gefühlsleben gefangen. Und das Entscheidende, eine Lüge nährt immer den Hass. Sie ist aus dem Hass geboren und nährt den Hass. Und sie macht ihn eigentlich zum Zentrum der Motivation von Denken, von Fühlen und von Handeln. Das Problem mit dem Glauben ist ja, manche denken, dass der Glaube, also auch der Glaube an Christus, das ist so irgendwie so eine austauschbare Ideologie, also so eine Gedankenkonstruktion, an die man dann glauben kann oder nicht glauben kann, also ohne große existenzielle Bedeutung. Das ist ein elementarer Irrtum. Es ist unsere persönliche Beziehung zu der Quelle aller Lebendigkeit, die wirklich Glaube bedeutet. Das ist nämlich ein inneres Vertrauen, eine innere Hingabe. Es ist die Beziehung zu der Quelle auch von jeder Freiheit. Lebendiger Glaube ist immer so etwas wie eine gelebte Wahrheit. Eine Wahrheit, die wir leben und von der wir merken, dass sie uns von innen heraus frei macht, geradezu lebendig macht. Und bei jeder Lüge ist genau das Gegenteil der Fall. Sie grenzt uns ein, sie erzeugt Scheuklappen. Und das ist existenziell für uns von großer Bedeutung. Der lebendige Glaube, der verwandelt uns nämlich von innen. Er macht so etwas wie eine Hellfühligkeit in uns oder Hellsichtigkeit meinetwegen. Die Lüge, die verengt, sie verdunkelt. Sie erzeugt so etwas wie eine innere Zwanghaftigkeit. Denn man muss immer, wenn man irgendwie einer Lüge glaubt, mit einem ziemlichen Aufwand das immer wieder und immer fester glauben, weil diese Lüge ist ja mit der eigenen Ehre, mit dem eigenen Selbstwertgefühl verbunden. Man wird also dadurch zwangsläufig so etwas wie borniert und manchmal auch richtig fanatisch. Und das ist für Paulus eine sehr, sehr schmerzliche Perspektive. Wenn die Menschen, die er liebt und die er zum Glauben geführt hat und die aufgeblüht sind, durch ihn dann beginnen, dann derartig abzudriften. Und deshalb formuliert er ein knallhartes, ganz klares Urteil. Das sind Betrüger, die verstellen sich, sie imitieren sozusagen diese Apostelbeauftragung durch Christus. Daran ist nichts, aber auch gar nichts Wahres. Er steigert das sogar noch. Die sind nicht von Christus getragen, sondern sie sind durch Satan getrieben. Ihre Motivation ist sozusagen satanisch. Schlimmer kann man es gar nicht formulieren, aber interessanterweise ist das genau das Gleiche wie die Worte von Jesus an die verlogenen Pharisäer. Ich lese die mal vor. Johannes 8, ab 42, da sagt Jesus zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von mir selber gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Vater der Lüge, das heißt eigentlich Quellpunkt, Ursprung, Wurzel, eigentlich von allem, was Lüge heißt. Lüge ist nämlich nicht so etwas wie ein Versehen, also man versehentlich lügt, denn das wäre ein Irrtum. Man würde an etwas glauben und würde gar nicht wissen, dass es eine Lüge ist. In der Lüge steckt immer eine Absicht, eine tiefe Motivation. Sogar dann, wenn man sich selbst betrügt und belügt, ist eine Absicht dahinter. Denn sie dient dazu, dass wir ein bestimmtes Selbstbild von uns aufrechterhalten können, von dem wir nur zutiefst ahnen, dass es falsch ist. Ja, und die Lüge selbst, die will ja für wahr gehalten werden. Was macht sie also? Sie imitiert alle Merkmale von Wahrheit, soweit sie ihr zugänglich sind. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann denn die Lüge, wie können denn überhaupt Betrüger erkannt werden? Kann man das dadurch, dass man es abgleicht mit äußeren Kriterien, also sogenannte Faktenchecks, so sagt man ja heute dazu. Leider funktioniert das kaum. Denn sogar evidente Fakten, Fakten, die so evident sind, dass sie einem ins Gesicht springen, die also so richtig belegt sind, können trotzdem einfach bestritten werden. Ja, warum denn? Ja, habe ich nicht selbst überprüft. Glaube ich nicht. Das ist doch alles nur Blendwerk. Die sind doch alle gekauft von dieser oder jener Partei, die das und das und das durchsetzen will. Mein Gefühl sagt etwas ganz anderes. Das eigene Gefühl ist dann viel wahrer als jedes noch so bewiesene Faktum. Und das entspricht genau dem, was Jesus da gesagt hat, nämlich nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Nach eures Vaters Begierden. Es ist eine Begierde, dass das wahr sein soll, was ich dann für wahr halte. Es gibt Bedürfnisse nach einer ganz bestimmten Lügenwahrheit in Anführungszeichen. Und diese Bedürfnisse sind viel wichtiger als das Faktische. Noch einfacher ist das natürlich bei geistigen Wahrheiten. Da reichen die Behauptungen aus. Da gibt es ja keine äußere Form der Widerlegbarkeit. Aber dann ist es besonders wichtig, dass man dann bei sogenannten geistigen Wahrheiten, dass man dann die Darstellung der Glaubwürdigkeit besonders betont. Man muss dann sozusagen, wenn man wie ein Apostel daherkommt, muss man auch das Gehabe eines Apostels haben. Ja, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Tja, das ist einfach die überzeugende Redeweise. Und auch so die Darstellung der eigenen Überzeugtheit, die brillante Rhetorik gehört dazu. Das ist doch klar. Und, nicht zu vergessen, eine sehr feinsinnige Anpassung an die Bedürfnisse der Hörenden, dass man irgendwie spürt, was die gerne hören wollen und was ihnen gefällt. Und dann wird man faszinierend, dann wird man beeindruckend. Paulus hat in seinen Briefen mehrfach betont, dass sie offensichtlich ihn nicht für besonders fähig halten, brillant halten, dass er eher schlicht ist in der Rede, aber natürlich wortmächtig in den Briefen, klar. Und dann kündigt er auch an, er kann auch, wenn es sein muss, mit Autorität reden. Das dürfte dann denen, die dann seinen Briefen nicht gefolgt sind, nicht sonderlich behaglich sein. Welche Lüge ist nun die beste? Gibt's da sowas wie ein Kriterium? Ja, das gibt's. Die Lüge ist die beste, die mich knapp an der Wahrheit vorbeigeht. So eine Lüge hört sich nämlich dann so schön richtig an. Und wenn sie sich richtig anhört, dann muss sie doch wahr sein, oder? Zum Beispiel im religiösen Bereich, auch im christlichen Bereich, glauben viele heute, dass der absolute Maßstab die Bibel ist und dass man alles an der Bibel messen kann. Leider ist das ein Irrtum, denn Worte, geschriebene Worte müssen verstanden werden. Und verstanden heißt immer, sie müssen richtig interpretiert werden. Und das können die Menschen ganz unterschiedlich tun. Das Ergebnis ist auch klar. Nämlich, wenn man die eigene Interpretation zum absoluten Maßstab macht, hat das zur Folge, dass es letztendlich tausende verschiedener Glaubenstraditionen gibt. Gibt's wirklich auf dieser Erde? Da reichen zum Teil die kleinsten Unterschiede in irgendeiner Interpretation, um dann eine Abspaltung oder eine Aufspaltung irgendeiner Gemeinde möglich zu machen. Das bedeutet, dass man dann das Wahre glaubt, weil die anderen das Falsche glauben. Die Frage ist doch dabei, wie sind denn diejenigen, die Paulus hier Betrüger nennt, also eigentlich falsche Apostel nennt, wie sind sie denn erkennbar? Eigentlich nicht von außen, immer nur von innen, von der Motivation her. Also von ihrem innersten Antrieb her, das ist nämlich die Wurzel. Und die Handlungen, das sind sozusagen die Früchte, das ist das Ergebnis. Und das hat Jesus auch sehr deutlich gesagt in Matthäus 7. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder Baum gute Früchte, sagt er weiter. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ja, was sind denn die Früchte? Woran kann man das jetzt erkennen? Wahre Apostel oder Prediger oder die Menschen, die andere zum Glauben gewinnen wollen, die verschenken sich dabei. Sie geben sich eigentlich hin. Sie geben sich hin aus der Fülle ihrer eigenen Erfülltheit mit Christus. Ihr Motiv ist nämlich die Liebe. Sie sind also eigentlich voller Fürsorge. Falsche Apostel scheinen auch zu geben, klar. Sie wissen ja, wie das aussieht, wenn man gibt. Aber faktisch nehmen sie. Was sie nehmen, ist Ehre, die Anerkennung. Was sie nehmen, ist, dass sie die Macht haben wollen über Menschen. Es ist eigentlich immer so etwas wie eine emotionale und häufig auch materielle Form der Ausbeutung. Und ihr tiefstes, ihr verborgenstes Motiv ist immer eine Form des Hasses. Und das zeigt sich vor allem in ihrem vielfachen gegen etwas. Keine Fürsorge, sondern gegen etwas und gegen jemanden sein. Es ist eine Form von Intriganz und eine Form von Hetze. So wie sie es auch beim Paulus gemacht haben. Und typisch ist dafür diese fast unmerkliche Verdrehung der Wahrheit. So ähnlich wie die Schlange im Paradies. Das ist so die Formulierung: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dann kommt eine Alternativwahrheit zum Vorschein. Zum Glück ist es aber so, dass dieses Zischeln, dieses emotionale Zischeln, dieser Motivation gehört werden kann. Ja, durchaus. Wenn wir an dem festhalten, der in uns zum wirklichen Maßstab unseres Lebens geworden ist. Alles ist grundsätzlich imitierbar. Klugheit, Brillanz, Weisheit. Alles das kann wie ein Blendwerk, wie ein Feuerwerk einen Menschen beeindrucken. Was aber nicht imitierbar ist, das ist die Liebe selbst. Satan kann also aufgrund dessen, so wie Paulus das hier schreibt, als Engel des Lichts erscheinen. Aber dieses Licht, dieses Blendwerk bleibt kalt. Weil es fehlt die Liebe. Und die Liebe, das ist der eigentliche Maßstab, an dem wir alles, aber wirklich alles, ermessen können.